Heute bei «Apropos» die meistgehasste Familie in den USA und ihre Verbindungen in die Schweiz.
The nation continues to deal with the fallout from the devastating opioid epidemic that has killed over 500,000 people in the United States since 1999.
Familie Seckler steht hinter dem Pharmakonzern Purdue und dort mit einem Verdacht mitverantwortlich zu sein für die tödliche Opioidkrise in den USA. Keine andere Firma hat mehr Geld gemacht mit Opioid-Schmerzmitteln. In den USA gibt es darum tausende Klagen gegen die Familie und ihre Firmen. Seckler versuchen sich, diesen Vorwürfen zu entziehen. Und genau dort kommt die Schweiz ins Spiel. Nicht nur wohnen einige Mitglieder der Familie bei uns, in schönen Chalets in Gstaad. Ihre Firmen machen auch in der Schweiz weiterhin Millionen Gewinn. Warum geht das? Warum sind die Seckler ausgerechnet bei uns? Und was spielt die Schweiz für eine Rolle in der globalen Opioidkrise? Diese Frage ist Rolli Gamp nachgegangen. Aufgeschrieben und recherchiert hat er die Geschichte mit Maria Christoph, der Katrin Boss und der Diana Kollig. Und jetzt ist er zu Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Rolli.
Hoi Philipp.
Die Geschichte fängt an im Berner Jura mit der Beatrice S. Wer ist Beatrice?
Also sie ist heute anfangs 60, sie hat mehrere Söhne und sie hat lange ein sehr erfülltes Leben geführt, hat einen guten Job gehabt, hat hobbymässig als Country-Sängerin Auftritte gehabt, viel gereist, also wirklich rundum zufrieden. Das ist dann aber vor etwa 10 Jahren, als sie anfangs 50 war, ist wirklich recht schlagartig bachab gegangen. Weil sie dort missglückt die Rückenoperation hatte. Das war der Auslöser. Die
Rückenoperation ist das eine. Das andere ist, was sie dafür für Medikamente bekommt. Das Spital verschreibt ihr Oxynorm. Was ist das genau?
Genau, also das ist ein starkes Schmerzmittel, ein sogenanntes Opioid. Zu denen gehören auch Morphin oder Codein, kennt man vielleicht von der Hustensirup. Und das Mittel, das Oxynorm, ist sehr potent drin, die Schmerzen zu lindern. Das basiert auf dem Wirkstoff Oxycodon. Das Problem bei dem Oxycodon ist aber auf der anderen Seite, dass es eben sehr schnell stark abhängig machen kann.
Wie wirkt Oxycodon genau?
Es wirkt aufs Hirn ein, auch aufs Rückenmark und tut dort die Übertragung hindern vom Schmerz. Und das Problem dabei ist, dass es dann dazu führen kann, dass sich die Atmung verlangsamt. Man hat dann so Aussetzer und das kann bis zur Bewusstlosigkeit gehen oder bis zum Koma in schweren Fällen.
Beatrice S. wird abhängig von Oxynorm. Wie muss man sich das genau vorstellen? Nimmt sie einfach immer mehr?
Ja, also sie hat ja diese Schmerzen nach der Operation und der Rücken tut einfach so brutal weh. Sie hat uns das geschildert. Sie sagt zum Teil also auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen, hat nicht mehr können. Und dann hat sie die Mittel bekommen, die ihr einfach die Linderung gegeben, wo es plötzlich wieder fast wie normal gsi ist. Und es ist halt das Problem dabei, dass dann die Wirkung irgendwann abflacht. Und das ist ja dann wie verständlich, was macht man, nimmt mehr. Also sie ist dort auch zu verschiedenen Ärzten gegangen, ist irgendwie erfinderisch drin geworden, an neue Päckchen zu kommen und hat halt immer wie mehr die Dose gesteigert, dass sie den Schmerz nicht mehr spüren muss. Irgendwann, das ist mir auch noch sehr geblieben, hat sie erzählt, dass sie auch auf den eigenen Partner wirklich losgegangen ist. Weil der gesagt hat, nein, ich lasse dich jetzt nicht mehr an den Medikamentenschrank. Sie ist wirklich mit ihr durchgegangen. Sie hat irgendwie wie alles vergessen, was ihr lieb ist. Sie hat nur noch das Mittel wollen.
So wie ihr und auch ihrem Partner geht es in den USA Tausende, wenn nicht Zehntausende. Seit Jahren kämpft Amerika gegen die sogenannte Opioidkrise. Kannst du mir sagen, wie die Krise angefangen hat?
Ja, also am Anfang steht das Medikament Oxycontin. Bei Oxynorm basiert das auch auf Oxycodon, auf dem gleichen Wirkstoff. Das ist im 96 auf den Markt gebracht worden von der Firma Purdue Pharma. Und es ist eigentlich das Gleiche, wie wir jetzt schon besprochen haben. Also es ist der Wirkstoff, der halt sehr stark wirkt gegen Schmerzen, aber auch sehr stark abhängig macht. Und Das Problem dort in den USA war, dass man es halt immer wie mehr nicht nur verschrieben hat für extrem starke, kurze Schmerzen, also vielleicht bei Krebspatienten oder auch in der palliativen Betreuung, sondern auch für jetzt moderatere Schmerzen oder auch langfristige Geschichten, wo es halt wirklich gefährlich ist, weil das über die Dauer abhängig macht.
Was sind denn Konsequenzen von dieser breiteren Verschreibung?
Ja, es ist eigentlich kaum vorstellbar. Also wenn man es nachliest, ich staune jedes Mal wieder ab diesen Zahlen, aber es hat also Millionen von Opioid-Abhängigen gegeben, allein in den USA. Und pro Jahr, also in den letzten Jahren, weit über 50'000 Todesfälle pro Jahr. Die Tendenz ist dort steigend, also immer noch sehr hohe Zahlen. Es ist eigentlich eine Epidemie, die tödlicher ist als in den 80er und noch in den 90er das Crack in den USA. Und einfach, ja, verheerend. Also es ist wirklich brutal, schon nur die Zahlen.
Wird Oxycodon, der Wirkstoff von Oxycontin, heute in den USA überhaupt noch verschrieben?
Also das Oxycontin, das Mittel von Purdue Pharma, ist weg vom Markt. Es gibt andere Oxycodon-Medikamente, die es noch im Angebot gibt. Man muss aber sagen, das ist ganz klar verschärft worden, die Verschreibung von diesen Mitteln. Schon vor über 10 Jahren eigentlich hat man das eingeschränkt. Das ist aber auch ein bisschen die Tragik an dieser Geschichte, weil man dann das Oxycontin so schnell vom Markt gezogen hat, dass man wirklich keine Anschlusslösungen gehabt hat. Also es hat keine Beratung gegeben für die Abhängigen. Und dann kann man sich das vorstellen, sehr viele haben dann nach Ersatzstoff gesucht und sind auf Heroin gestoßen, weil das günstiger und einfach einfacher zu bekommen war dann auf dem Schwarzmarkt. Natürlich nochmal ein Vielfaches gefährlicher. Und später ist noch das Fentanyl dazugekommen, auch ein Opioid, das aber 10-mal so stark wirkt wie Oxycodon. Und das ist eigentlich das Mittel, das heute zu den meisten Todesfällen führt.
Ein entscheidender Faktor in dieser ganzen Krise ist die Firma, die du schon erwähnt hast, Purdue Pharma. Warum genau?
Ja, es hat natürlich seine Gründe, dass Ärztinnen und Ärzte angefangen haben, genau das Mittel, also das Oxycontin, so freizügig zu verschreiben. Kritiker hat das ganz klar mit dieser Firma zu tun, weil die sehr aggressiv das Marketing betrieben hat für ihr Produkt. Also man hat dort Ärzte umgarnt mit Kongress, mit Reisen, damit sie das freizügiger verschreiben. Es sind dann dubiose Studien erschienen. Man hat auch probiert, Einfluss zu nehmen auf Behörden, also Gesundheitsbehörden, damit die Warnhinweise zu diesen Mitteln nicht so drastisch sind. Und ja, so ist es einfach gelungen mit diesen Marketingmaßnahmen, dass das Mittel dann eben nicht nur für Krebs eingesetzt wird oder für Palliativpflege, sondern auch Rückenweh bis zu Zahnweh, auch eben die chronischen Geschichten, dass man da einfach viel schneller zu diesen Mitteln gegriffen hat.
Purdue Pharma gehört der Familie Sackler. Die BBC hat die Familie einmal die unbeliebteste Familie der USA genannt. Vielleicht jetzt zum Anfang, wer gehört alles zu dieser Familie?
Ja, es ist ein recht grosser Familie-Clan mittlerweile. Am Anfang der Firma gehen eigentlich zurück auf 3 Brüder. Der Mortimer, der Raymond und der Arthur Sackler. Die haben in den 50ern ein kleines Pharmaunternehmen übernommen und das eben auch unter anderem mit dem aggressiven Marketing zum Weltkonzern gemacht. Es sind immer mehr Familienmitglieder auch dazugekommen. Das Unternehmen und 1996, wie schon gesagt, ist dann das Produkt Oxycontin auf den Markt gebracht worden. Das ist ohne Zweifel mitverantwortlich für die schwere Krise in den USA und darum ist, meine ich, auch die Familie so verhasst. Oder es gibt auch andere Firmen, die auch ähnliche Mittel rausgebracht haben, aber da hast du halt ein Gesicht dafür. Also sie stehen wirklich ein bisschen in den USA vor allem für das, dass man Millionen oder sogar Milliarden macht mit dem Leid von anderen.
Es gibt heute ja schon diverse Serien über die Familie und über die Krise. Wer es interessiert, ich kann zum Beispiel «Dopesick» sehr empfehlen. Das ist eine Serie auf Disney oder das Buch von Barbara Kingsolver, «Demon Copperhead», ist ja sehr toll. Auf der einen Seite wird die Krise also schon als etwas Historisches angeschaut. Auf der anderen Seite, da in der Gegenwart ganz viele Betroffene und ihre Angehörige klagen gegen die Familie und ihre Firma.
Ja, also es gibt tausende Klagen in den USA von den Betroffenen, von denen ihren Angehörigen, dann aber auch von Gemeinden, Städten, auch Staaten. Laut dem Gerichtsentscheid von dem Sommer geht es dabei um ungefähre Schadensforderungen von 40 Billionen Dollar. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind 40'000 Milliarden. Und die Familie selber hat aber immer festgehalten, dass man ja selber immer ethisch und rechtmäßig gehandelt hätte.
Was haben denn die Schadensforderungen, die enormen Summen für die Familie, für Konsequenzen?
Ja, bis jetzt nicht viel, also so wie ich es aus der Ferne kann beurteilen, weil also die Firma Purdue Pharma ist mittlerweile insolvent, die gibt es nicht mehr. Interessant ist, dass vor dieser Insolvenz die Familie soll laut Gerichtsunterlagen noch soll recht viel Geld abzügelt haben, also da redet man auch von Milliarden. Und nachher haben sie wollen mit einem Deal sich aus der Affäre ziehen. Der Vorschlag wäre gewesen, wir würden jetzt während 18 Jahren insgesamt 6 Milliarden zahlen. Das klingt nach viel Geld, ist mir klar, aber es wäre doch auch schmeichelhaft gewesen für sie, weil es hätte geheissen, dass sie nachher vor sämtlichen Zivilklagen geschützt sind in Zukunft. Und der Deal ist jetzt aber geplatzt im Sommer, weil der Supreme Court, also das höchste Gericht der USA, gesagt hat, nein, das machen wir nicht.
Und mit diesem Entscheid kommt die Schweiz ins Spiel. Was für Verbindungen haben die Säckles in der Schweiz?
Es sind sehr lange Verbindungen. Also sie haben da zum Teil ihren Wohnort, zum Beispiel in Gstaad, in einem schönen Chalet dort im Nobelort. Es gibt da die Säckler Stiftung mit Sitz in Basel, wo die Kunst fördern, aber auch die medizinische Ausbildung. Und nachher gibt es verschiedene Firmen, die zum Mundi Pharma Imperium gehören, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Und das Imperium ist ursprünglich eben auch von den Säcklers gegründet worden.
Und diesen Firmen geht es gut? Die sind insolvent wie Purdue Pharma?
Nein, denen geht es, also wie wir das können beurteilen, gut. Also es hat eine internationale Recherche jetzt gegeben, wo man genau das angeschaut hat. Wie viel Geld machen eigentlich die Mundi Pharma Firmen rund um die Welt? Das gibt über 150 Stück. Und man hat dann die Zahlen von nur schon ein paar ausgewertet und ist darauf gekommen, dass die zwischen dem 2020 und 2022 über 500 Millionen Gewinn gemacht haben. Und es ist so, dass es auch eben in der Schweiz Standorte gibt. Zum Beispiel die Firma Mundi Pharma Holding AG, die ist über Trusts direkt mit den Säcklers verbunden. Und die hat auch zum Beispiel im 2022 über 10 Millionen Gewinn gemacht.
Und euer Verdacht ist jetzt, die Säckles machen hier bei uns in der Schweiz und in Europa Millionen und zahlen nichts davon an die Opfer in den USA.
Ja, genau, das ist der Verdacht. Also die Familie, ein Sprecher von ihr, betont natürlich, die Säckles haben nie eine operative Rolle übernommen in diesen Mundi Pharma Unternehmen. Und man konzentriert sich jetzt darauf, Lösungen zu finden in den USA. Mundi Pharma hat auch nichts mit Purdue zu tun. Es ist aber eben so, dass es sicher Verbindungen gibt zwischen den Säcklers und gewissen Mundi Pharma Unternehmen. Und nach dem Entscheid vom Supreme Court kommen die jetzt wieder in den Fokus, weil man sagt, ja okay, es sind eigentlich nicht nur die Säckler selber, die man könnte belangen bei Schadensforderungen, sondern das könnte auch auf alle Firmen weltweit zutreffen, die man ihnen zurechnen kann. Darum gelangt eigentlich die Schweiz jetzt auch wieder in den Fokus mit dem Entscheid. Es ist eine absurde Situation, wenn man sich das überlegt am Schluss, weil das könnte ja dazu führen, dass dann die Betroffenen in den USA ausgerechnet von dem Geld entschädigt werden, wo jetzt Mundi Pharma und damit auch die Säcklers zum Teil da in der Schweiz machen mit Opioiden.
Das heisst, Mundi Pharma tut auch Opioide verkaufen?
Also sie haben das sicher im Angebot, eben da ist zum Beispiel das Oxynorm, das die Beatrice S. bekommen hat. Die Firma betont einfach, dass man bei ihren einen immer kleineren Anteil aus den Opioiden, die sagen da nicht mehr so entscheidend.
Kann man die Situation bei den Schmerzmitteln hier bei uns in der Schweiz eigentlich mit der in den USA vergleichen?
Wir sind zum Glück anders aufgestellt in der Schweiz als in den USA. Also dort war ja das Problem, dass man das eben so schlagartig vom Markt genommen hat, das Oxycontin, ohne irgendwelche Anschlusslösungen. Und quasi, das war ein kalter Entzug für Hunderttausende von Süchtigen, wenn man sich so vorstellt. Und viele haben dann den Absprung nicht geschafft, eben sind auf stärkere Mittel umgeschwenkt. Und es gibt einfach bei uns in der Schweiz zum Glück Beratungsstellen. Es gibt auch im Vergleich zu den USA Reha-Kliniken, wo man sich leisten kann. Das war dort auch ein grosses Problem gewesen. Und das Fentanyl, das ja jetzt vor allem das Problem ist in den USA, ist bei uns auch stärker eingeschränkt. Wir haben aber auch mit einer Professorin geredet, die sagt, es wäre auch naiv zu glauben, dass wir einfach besser sind in den USA. Also es ist jetzt ganz wichtig, dass man jetzt anschaut, weil Studien zeigen, dass in der Schweiz im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich mehr Opioide verschrieben werden gegen Schmerzen. Hm. Aber darum ist es wichtig, dass man vielleicht jetzt aus der Vergangenheit lernt, vielleicht auch aus der Zeit der Heroinabhängigen am Zürcher Platzspitz, und damit wir nicht in 10 Jahren dann auch an dem Punkt sind, wo jetzt die USA ist.
Ist das ein realistisches Szenario?
Ja, es ist zumindest realistisch, denke ich, dass wir sehr viele opioidabhängige Menschen werden haben. Eben, wenn man die Zahlen anschaut, das hat stark zugenommen über die letzten 20 Jahre. Man kann das auch messen mit den Anrufen, die zum Beispiel beim Tox-Info eingehen, also beim Giftnotruf. Und auch dort hat man starke Zunahmen gesehen von Leuten, die sich melden wegen dem Verdacht oder wegen möglichen Opioidvergiftungen.
Warum dürfen denn Schweizerärzte die Medis verschreiben, wenn man doch weiss, dass sie so gefährlich sind?
Ja, das ist sicher noch wichtig. Also man muss das auch nicht verteufeln, die Mittel. Die sind sehr wirksam, wenn es darum geht, den Schmerz zu nehmen. Wie jetzt auch schon gesagt, eben bei Krebs ist das eine grosse Erleichterung für die Betroffenen, auch in der palliativen Begleitung. Man muss einfach sehr aufpassen, wenn es um leichtere Schmerzen geht und um die chronischen Geschichten. Weil dort einfach das Suchtrisiko so gross ist. Und damit man es dann wie die Beatrice S. immer mehr nimmt und stärkere Dosen zu sich nimmt.
Wie geht es denn der Beatrice S. heute? Ist sie losgekommen von den Drogen?
Ja, es geht ihr deutlich besser. Sie steht wieder voll im Leben. Sie braucht immer noch Schmerzmittel. Sie ist also nicht ganz weg, aber sie ist sicher nicht mit dieser Sucht rein. Und was sie beschäftigt, ist schon die Familie Sackler. Und wenn sie jetzt sieht, was die für ein Vermögen immer noch machen rund um die Welt und wie viel Geld sie machen, weil ich meine, Beatrice S. ist nicht geblieben, die hat alles verloren, also finanziell ist es sehr schwierig gewesen und auch das Umfeld verloren. Und die ist vor dem Nichts gestanden und jetzt zu sehen, wie es dieser Familie geht, sie sagt, in Saus und Braus leben die, das mache ich sie wirklich hässig.
Danke, Roy.
Danke dir.
Die Geschichte von Roy Gamm, von Maria Christoph, der Katrin Boss und Diana Kohlig verlinken wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschreibung zu dieser Folge. Das apropos hat der Tobi Holzer produziert. Ich habe geschwätzt mit dem Roy Gamm. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.